Grüß Sie, ich bin heute per Leitung verbunden mit dem Tierfilmer Jens Westphalen. Herr Westphalen, wenn Sie einem Orang-Utan eine Frage stellen könnten, welche wäre das?
Ob er glaubt, dass wir uns ähnlich sind. Weil ich denke, dass wir den Orang-Utans sehr ähnlich sind.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Jens Westphalen, Tierfilmer und Biologe.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie würden den Orang-Utan fragen, ob der glaubt, dass wir uns ähnlich sind. Wo Sie gerade gesagt haben, 97% sind wir uns ähnlich.
Genau, aber das ist ja immer so eine Betrachtungsgeschichte. Und wenn wir Orang-Utans sehr nahe sind, wir sind ihnen ja sehr nahe gekommen und die längere Zeit beobachten, dann stellen wir eben halt auch fest, dass wir nicht nur Gene mit denen teilen, sondern auch viele Verhaltensweisen. Mhm. Genau. Und die Frage ist eben halt, ob der Orang-Utan das auch so sieht.
Was denkt denn der Orang-Utan überhaupt, wenn Sie da mit dem irgendwie in Kontakt treten? Also wir denken, oh guck, Orang-Utan. Denkt der Orang-Utan dann, oh guck, Mensch? Oder...
Das ist ja eine Frage, die wirklich niemand beantworten kann, was in dem Kopf eines Orang-Utans vorgeht. Auf jeden Fall beobachten die uns sehr genau, die Tiere. Und wir haben uns immer sehr beobachtet gefühlt, als wir bei den Dreharbeiten waren. Wie gesagt, wir sind den Tieren sehr, sehr nahe gekommen, Auge in Auge quasi mit den Orang-Utans. Und die haben uns auch sehr in Augenschein genommen.
Also zumindest betrachtet er uns offensichtlich nicht als Feind im Sinne von, er würde weglaufen.
Nein, und die sind neugierig. Und ich bin sicher, dass im Kopf eines Orang-Utans, wenn er uns anguckt, auch was vorgeht. Und dass die Tiere denken, da bin ich ziemlich sicher. Weil die haben ja auch Verhaltensweisen, die darauf hindeuten, dass die zweckorientiert sind, dass sie sich Gedanken über ihre Umwelt machen.
Aber Orang-Utans sind im Augenblick ja nur Platz 2 der international beliebtesten Affen. Also berühmter als jeder Orang-Utan ist im Augenblick Punch.
Genau.
Dieses einsame Makakenäffchen aus, ich glaube, Tokio ist der Zoo, ne? Das von seiner Mutter verstoßen wurde und jetzt mit einem Stoffgorilla kuschelt.
Nee, das ist ein Orang-Utan. Das ist ein Orang-Utan.
Das ist ein Orang-Utan?
Ja,
und ich habe nachgesehen, Makake.
Nein, also der Affe ist ein Makake.
Ja, sag ich doch.
Und ja, aber das Kuscheltier ist ein Orang-Utan.
Ach, das ist ein Orang-Utan.
Glaube ich. Also das ist ja ein rotes Stofftier.
Das ist
rothaarig.
Ja. Also das heißt, Sie sind hervorragend natürlich im Stoff und kennen diesen Spot und diese weltweite Empathiegeschichte, die da gerade läuft.
Ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich habe das nicht so richtig verfolgt.
Aber spätestens Ihre Tochter muss Ihnen das gezeigt haben.
Auch nicht. Die ist zu groß dafür. Die ist 22 und
ja, eben.
Ich glaube, die hat sich auch noch nicht so darum gekümmert.
Echt jetzt?
Ich bin da gerade vom Freund darauf hingewiesen worden, heute Morgen noch, der bei uns zu Besuch ist. Und also ich kannte die Geschichte, aber da habe ich mal kurz geguckt. Das waren aber irgendwelche Zeitungsartikel oder so.
Also ein unfassbarer Internet-Hype mit einem Video dahinter, das Sie sich bestimmt nach dieser Sendung anschauen, wo also jeder anfängt, ja, weiß ich nicht, zu heulen oder wie auch immer, diese verstoßene Makake mit dem Stofftier, der von allen anderen bedrängt und geschlagen wird und dann kuschelt er sich an dieses Stofftier und alle weinen.
Scheinbar sind diese Tiere, also die Stofftiere auch kaum noch.
Ja, die sind weltweit ausverkauft, genau. Und auch noch von IKEA ausgerechnet. Ja, es ist furchtbar. Also wenn man sowas sieht, okay, also ich habe mir das auch angeschaut und du kommst um diese Gefühle nicht rum. Also let's face it, du denkst dir einfach, oh Gott, interpretieren wir in sowas zu viel rein, weil wir einfach sagen, wir übertragen unser Denken und unser Verhalten auf diese Affen?
Das glaube ich schon, also in dem Fall auf jeden Fall. Wahrscheinlich hätte man dem auch eine Kuscheldecke hinlegen können, dann wäre es genau das Gleiche gewesen. Aber andererseits glaube ich, dass man nach Ähnlichkeiten zwischen uns und Orang-Utans oder auch anderen Tieren ruhig gucken kann, wenn man etwas über sich selbst erfahren möchte. Früher haben wir immer nach Trennendem geguckt zwischen Mensch und Tier. Das habe ich noch in meinem Biologiestudium so gelernt. Also man hatte mal geguckt, was macht uns eigentlich besonders? Der Mensch hat eine Sprache, der Mensch nutzt Werkzeug. Aber all diese Gebäude sind irgendwann eingestürzt. Und inzwischen wissen wir auch, dass Tiere durchaus auch Gefühle haben oder vielleicht auch eine Gedankenwelt haben. Und wenn man etwas über sich und seinen Ursprung erfahren möchte, finde ich, sollte man auch nach Gemeinsamkeiten gucken, ohne Tiere zu vermenschlichen.
Das ist genau die Frage. Eben nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn Sie schon diesen Punch nur sporadisch kennen, dieses Makakenäffchen, nehmen wir, vielleicht kennen Sie den, diesen einsamen Pinguin von Werner Herzog. Das war vor dem Makakenäffchen der letzte große heiße Internet-Scheiß, der viral gegangen ist. Kennen Sie den? Auch nicht.
Nicht so richtig.
Also ein einsamer.
Ich gucke keine Tierfilme.
Wieso nicht?
Nein, das stimmt natürlich nicht. Natürlich gucke ich Tierfilme, aber also, vielleicht nicht auf YouTube.
Das ist auch zu einem Meme geworden, dann googeln Sie den bitte auch.
Das mache ich unbedingt.
Also ein einsamer Pinguin, der sich dann von seiner Herde entfernt und ganz allein in eine Richtung geht, wo nur ein Eisberg ist. Und Werner Herzog sagt dann noch im Originalton, im Kommentar dazu, er wird niemanden mehr sehen und warum tut er das nur? Er wird sterben und dann geht es darum, ob der eine Hirnkrankheit hat und ähnliches mehr.
Aber da wird natürlich dann wirklich immer, da wird irgendein Schicksal aufgebaut, ja, das vielleicht gar nicht vorhanden ist, weil das den Menschen anspricht, weil man sich dann eben halt in dieses Tier hineinversetzt. Aber das ist dann nicht immer unbedingt die Wahrheit.
Genau. Ne? Das ist genau der Punkt. Danach wollte ich Sie fragen. Also Werner Herzog hat auch gesagt, das war alles gar nicht so. Es war nur Montage und Inszenierung, genau, samt Musik und natürlich der Off-Voice dazu. Schon eine große Versuchung, wenn man Tierfilme macht, oder?
Ja, das ist schon eine große Versuchung. Aber wir versuchen wirklich immer, nicht in diese Richtung zu vermenschlichen. Also wir gucken, was für Ähnlichkeiten sind da. Für uns ist aber immer wichtig, biologisches Verhalten aufzunehmen, aufzuzeigen und den Leuten vorzuführen, ohne eben halt Schicksalsgeschichten aufzubauen, die an den Haaren herbeigezogen sind.
Mhm. Tierfilme, also einerseits Kamera, andererseits auch Regisseur. Was heißt eigentlich Regie bei einem Naturfilm? Weil und bitte geht ja schlecht.
Ja, also genau. Regie heißt in dem Fall, dass man sich überlegt, was man eben halt dreht und wie das zu drehen ist. Also wir gehen ja nicht einfach los und gucken, was passiert, sondern wir schreiben auch eine Art Drehbuch oder zumindest ein Exposé, was dort in diesem Film rein soll. Das ist ja auch wichtig, weil wir einen Vertrag mit der Sendeanstalt machen und der Kunde in dem Fall will ja gucken oder sicher sein, was er da bekommt. Und dann gehen wir also los und versuchen, das, was wir uns vorgenommen haben, umzusetzen. Aber das Drehbuch ist ja keine Bibel, an die man sich unbedingt halten muss und deshalb ändert sich das eben halt auch immer. Und wir drehen ja oftmals Dinge, die überhaupt nicht planbar sind. Das war ja auch bei den Orang-Utan zum Beispiel so. Mhm. Mit den Zwillingen. Das ist ja noch nie gesehen worden. Das ist eine total seltene Geschichte.
Darüber reden wir gleich noch weiter. Mhm. Der Film nämlich Erlebnis Erde, Orang-Utan so nah wie nie. Heute Abend 20.15 Uhr voraussichtlich im Ersten und ansonsten auch immer in der ARD Mediathek zu sehen.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Jens Westphalen. Ein Kinderzimmer voller Terrarien.
Jahrgang 1964 aus Hamburg. Was hat Sie als Stadtkind schon sehr früh zum Naturliebhaber gemacht?
Ich bin ja am Stadtrand aufgewachsen und direkt hinter unserem Haus gab es Wiesen und so kleine Wälder und so. Und da bin ich schon als kleiner Junge rumgestromert, auch mit dem Eimachglas und habe mir Grashüpfer oder Spinnen gefangen und die teilweise stundenlang betrachtet. Und meine Eltern hatten eine große Liebe zur Natur und insbesondere mein Vater, der eigentlich gerne Förster geworden wäre, aber als Kriegskind dann eben halt nicht die Möglichkeit hatte und stattdessen in der Versicherung gearbeitet hat, der ist mit mir viel rausgegangen oder meine Eltern sind mit mir viel rausgegangen und haben mir wirklich so, die klingt ein bisschen komisch, aber die Wunder der Natur nahegebracht und haben mir eben halt auch gezeigt, dass es nichts Abstoßendes in der Natur gibt, sondern dass eben halt alles seine Berechtigung beziehungsweise alles interessant ist.
Nichts Abstoßendes, es gibt daher dann auch die Spinnen oder wie?
Genau. Und die finde ich und fand sie auch irgendwie noch nie eklig oder so, sondern ich habe die mir immer betrachtet und habe gedacht, ja, die sind ja auch faszinierend. Sind sie ja auch.
Haben Sie denn mal herausgefunden, warum Menschen überhaupt dann Spinnen eklig finden?
Nein, auch das ist ja wieder so eine Sache, die keiner so richtig sagen kann. Das kann sein, dass das teilweise anerzogen ist. Also wenn man von den Eltern immer hört, guck mal da eine Spinne oder so, dann nimmt man das auf. Aber es kann natürlich auch sein, weil es gibt ja durchaus eben halt auch gefährliche Spinnen, dass da genau wie mit Schlangen, das ist so ein angeborenes Verhalten auch ist. Haben wir zum Beispiel bei Orang-Utans auch gesehen, dass die wirklich vorsichtig sind, wenn ihnen Schlangen begegnen.
Mhm. Ist auch in dem Film drin, weil genau, die offensichtlich, ja warum eigentlich, der Orang-Utan kann ja abhauen.
Ja, aber manchmal übersieht man ja Schlangen auch, ne? Und es ist schon wichtig, dass man lernt, als junger Orang-Utan genau hinzusehen, weil eben halt Schlangen gefährlich sein können. Und da ist eben halt die Frage, ist das erlernt und quasi gezeigt von der Mutter oder ist das angeboren? Mhm. Das kann keiner beantworten, glaube ich.
Ja doch, Sie haben ja zugeschaut. Also Sie haben ja gesehen, wie eine Mutter mit einer Tochter orang-utanmäßig umgegangen ist, als plötzlich so eine Baumschlange daherkam.
Ja klar, also die Mutter hat dem Tier das gezeigt, aber trotzdem glaube ich ehrlich gesagt, dass es auch angeboren ist, so wie bei uns auch. Also die Tiere wissen schon, dass man vor Schlangen sich in Acht nehmen sollte.
Bei Ihnen ist es jedenfalls nicht bei den Spinnen und Grashüpfern geblieben. Sie waren richtig in der, heißt das Terraristik, wenn man Terrarien hat? Oder?
Ja, das wäre bei mir eigentlich ein bisschen groß gegriffen. Aber tatsächlich hatte ich schon, glaube ich, mit 6 Jahren mein erstes Terrarium mit Blindschleichen, die wir dann in Schweden gefangen haben und mitgenommen haben. Heute würde man sowas ja gar nicht mehr machen, ist auch nicht erlaubt. Aber da habe ich ihm halt sogar Blindschleichen nachgezüchtet, was damals schon auch bei manchen Leuten für Aufsehen gesorgt hat. Und auch so ein paar Eidechsen und so. Und das wurde dann nachher immer tropischer und immer exotischer. Ich hatte nachher auch Vogelspinnen und alle möglichen Gottesanbeterinnen und eben halt tropische Geckos. Aber als ich dann zu Hause ausgezogen bin, habe ich das wieder aufgegeben, weil da war ich dann eben halt auch zu viel weg. Und
was zum Kuscheln hat Sie nie gereizt? So die klassischen Hamster, Meerschweinchen, ne?
Ich fand, diese Tiere waren schon immer nicht so gut zu halten, weil die eigentlich mehr brauchen als nur ein Terrarium. Und vor allen Dingen auch, weil ich das Gefühl hatte, dass man in einem Terrarium die Welt der Tiere nachbauen kann. Das heißt, dass ich die, ob das stimmt oder nicht, aber ich konnte die in ihrem Lebensraum halten. Oder es hatte den Anschein, als wären die Tiere in ihrem Lebensraum. Im Terrarium kann man ja Moos reinbringen und irgendwelche Pflanzen. Und das kann man eben halt bei den klassischen Haustieren nicht so sehr. Also Wellensittiche, glaube ich, gehören nicht in Käfig zum Beispiel, weil das sind eigentlich Schwarmvögel, die muss man in großen Schwärmen eigentlich halten. Die gehören nicht in so einen kleinen Käfig. Mhm. Und ich hatte eigentlich so ein Meerschweinchen.
Na also doch, Gott sei Dank.
Ja.
Ja. Aber ja, 60er, 70er Jahre in Ihrer Kindheit waren Tierdokus entweder wahrscheinlich von Walt Disney, wie die lustige Welt der Tiere, das ist das mit diesen betrunkenen Tieren.
Ja,
ne?
Mochte ich nie.
Mochten Sie nie?
Nein.
Oder dann von Bernard Jimmick, ein Platz für Tiere.
Genau.
Hat Sie das geprägt, auch zum Berufswunsch Tierfilme?
Absolut, absolut. Also ich habe Tierfilme immer unglaublich gerne geguckt, auch eben halt Expedition ins Tierreich, das ist ja der Sendeplatz, für den wir jetzt auch drehen, mit Heinz Sielmann. Und das waren wirklich Helden für mich. Jacques Cousteau unter Wasser, Hans Hass auch unter Wasser und eben halt Chimek und Sielmann, Alan Root, der hat für die BBC gedreht. Das waren Leute, die haben mich unglaublich fasziniert und ja, das waren meine Helden und ich wollte eigentlich immer Tierfilme machen.
Und da haben Sie auch relativ früh schon angefangen, Abenteuer zu erleben, schon vor dem Abi sogar. Wie ist das gekommen, dass Sie da 3 Wochen verschollen im Amazonas waren?
Ja, das ist so eine Geschichte. Ich bin mit einem Freund, der ein Jahr älter war als ich und der im Schüleraustausch in Ecuador war, bin ich nach Ecuador gefahren während der Sommerferien. Und da haben wir wilde Sachen gemacht. Unter anderem haben wir dann da tatsächlich ein Floß gebaut und sind einen Quellfluss des Amazonas runtergerauscht und sind dabei gekentert und sind da nicht wieder rausgekommen. Wir mussten dann zu Fuß rausgehen, das hat eben halt sehr, sehr lang gedauert und alle waren nervös und ich habe meine Schulferien 3 Wochen verlängert. Keiner wusste, wo ich war, aber wir waren eben halt eben da gescheitert sozusagen. Das war interessant.
Ja, sowas macht Eltern auch sehr ruhig und entspannt, ne?
Ja, aber meine Eltern, na klar, also die waren da sehr, sehr nervös und ich bin eigentlich erstaunt, was sie eigentlich alles so ertragen haben, so im Nachhinein, aber die haben immer an mich geglaubt und haben das auch mitgetragen. Also die haben mich nicht gebremst. Auch nicht, als ich den Wunsch geäußert habe, Tierfilmer zu werden, weil da denkt man ja auch, das ist eine brotlose Kunst. Überhaupt Bio zu studieren war ja auch so eine Sache. Naja, haben viele Leute gesagt, was willst du denn damit und so. Aber meine Eltern haben immer gesagt, man ist nur gut darin, in einer Sache, für die man wirklich brennt. Und das glaube ich auch heute noch. Also ich würde niemanden bremsen, der eine Spinner die Idee hat, wenn er für seine Spinner die Idee brennt.
Und die Eltern mussten in der Zwischenzeit, als sie verschollen waren, ja dann auch die Vogelspinnen füttern. Und
genau. Ja, genau. Also das haben die aber auch immer mitgemacht. Die hatten auch selbst Spaß dran. Genau. Also da hatte ich ja noch meine Terrarien. Aber das war, dieses Verschollensein, das lag natürlich auch daran, weil es keine Kommunikation gab. Ich meine, gut, Handy wird es da, wo wir waren, heute auch nicht geben. Aber das war in den 80ern, da gab es ja noch nicht mal Faxgeräte, glaube ich.
Das ja, aber ein Faxgerät hätte Ihnen auf dem Amazonas ehrlich gesagt auch nicht geholfen.
Nee, genau. Ich glaube, da würde einem das Handy heute auch nichts nützen. Das war so ein kleiner Quellfluss.
Und dann eben, als Sie ausgezogen sind, zu Hause sich von den Terrarien und Haustieren verabschiedet. Wie wäre das denn heute, wenn Sie jetzt mehr Zeit hätten, also nicht ein halbes Jahr pro Jahr unterwegs wären, um Filme zu machen, wenn Sie sich wirklich kümmern könnten, hätten Sie ein Haustier? Hätten Sie irgendeins oder gar nicht?
Nee, ich glaube nicht. Also, nee, hätte ich nicht mehr. Ich würde auch keine Terrarien mehr haben, weil Lisa, ich finde diese insbesondere die private Tierhaltung ein bisschen fragwürdig. Und ich würde auch keine Katze haben, weil auch da bin ich so ein bisschen skeptisch, was Katzenhaltung angeht. Die kommen manchmal nicht raus. Also wenn man sie rauslässt, dann jagen die Vögel. Und wenn man sie drin lässt, wird man den Tieren auch nicht gerecht. Und heute reden viele Leute reden darüber, dass man Vegetarier sein sollte. Und ich finde es dann auch ein bisschen komisch, wenn man, ich bin übrigens kein Vegetarier, aber wenn man Vegetarier ist und eine Katze hält, das finde ich ein bisschen seltsam.
Kann es sowas wie artgerechte Haltung überhaupt geben, frage ich mich immer. Ist es nicht ein innerer Widerspruch?
Ja, ich glaube schon. Das ist ein Widerspruch, richtig artgerecht ein Tier zu halten, geht kaum. Weil meistens sind die Tiere natürlich nicht mit anderen Tieren vergesellschaftet, was auch artgerecht ist. Aber oftmals werden Tiere in Gefangenschaft auch älter als in freier Wildbahn. Und es gibt auch gute Gründe, Tiere zu halten. Auch das sehen andere Leute anders. Aber ich bin zum Beispiel durch Zoos auch geprägt worden. Meine Tierliebe ist durch Zoos entstanden, lehnen ja auch sehr viele Leute ab. Aber ich glaube, dass Zoos auch eine Bedeutung haben, um den Menschen Tiere nahe zu bringen. Und es gibt ja auch Beispiele, wo Tierhaltung, Zoos, zum Artenschutz beigetragen haben.
Zum Beispiel zur Erhaltung einfach der Arten.
Ja, genau. Aber ja, das wird ja manchmal so angezweifelt. Aber zum Beispiel Wisente, das größte europäische Wildtier, sind ja Wildrinder, das gibt es nur noch, weil es gab noch 12 Stück. Die waren in Gefangenschaft. Inzwischen gibt es wieder mehrere tausende freie Wildbahnen, weil man die ausgesiedelt hat. Ich fahre in den nächsten Tagen in die Schweiz, um mir Bartgeier anzugucken. Und die waren im Alpenraum auch ausgestorben. Und nur dank Wiederansiedelung gibt es diese Tiere noch. Und diese Wiederansiedlungsprojekte beruhen auf Tieren, die man in Zoos nachgezogen hat.
Und Bayern kriegt jetzt 2 Pandas. Da sage ich la nach Hamburg.
Genau, aber das ist aber zum Beispiel auch so eine fragwürdige Geschichte, würde ich sagen, mit Gut. den Pandas. Nicht, weil sie in Bayern sind.
1:1 der Talk mit Jens Westphalen heute, weil am Abend voraussichtlich Erlebnis Erde Orang-Utans läuft um 20.15 Uhr. Im ersten, allerdings weiß man natürlich nicht, ob es möglicherweise nach einem Brennpunkt nach hinten geschoben wird. Wir hatten gerade ihre Abenteuer, als sie verschollen im Amazonas waren. Das ging dann, also nicht mit verschollen, aber Südamerika direkt nach dem Abi dann gleich weiter. Und da haben sie da auch schon Fotos gemacht von Tieren.
Genau, ich bin dann mit einem anderen Kumpel ein Jahr nach Südamerika gegangen, direkt nach dem Abitur. Und mit einer riesen Fotoausrüstung, damals, das war ja alles noch richtig Filmfoto, also Dias. Und da haben wir dann alles fotografiert, was uns vor die Linse kam. Und eben halt auch Landschaften und Völker, die wir besucht haben. Und haben versucht, haben diese Bilder dann auch verkauft an alle möglichen Bildarchive. Und ich habe dann mein Studium ein bisschen finanziert, indem ich irgendwo hingereist bin und zum Beispiel auch nach Borneo damals schon und Fotos gemacht habe und Artikel geschrieben habe.
Und das heißt, Sie konnten von Anfang an so richtig davon leben? Oder war das am Anfang noch ein Zuschussgeschäft?
Das war, ja, ich habe die Reisen finanziert und habe vielleicht ein bisschen Geld damit auch bekommen, aber das hat nicht gereicht, um zu leben. Ich habe BAföG bekommen.
BAföG für die Fotos?
Quasi.
Naja gut, und dann gab es ja eben das Biologiestudium, von dem Sie schon erzählt haben, weil also so eine richtige Ausbildung zum Tierfilmer gab es in den 80er Jahren vermutlich wenig, oder?
Gar nicht, genau. Und die Leute, die Naturfilm machen, zumindest in Deutschland, das sind eigentlich auch kaum Leute, die richtig Film gelernt haben, sondern das sind meistens Leute, die aus grünen Berufen kommen, sprich ehemalige Biolehrer oder Biologen eben halt, Forstleute. Oder auch teilweise Studienabbrecher, die auch was ganz anderes studiert haben vielleicht auch. Also ich kenne einen, der ist Maschinenbauingenieur.
Okay, und bei Ihnen war es ja auch so, dass Sie ja dann als Biologe da reingefallen sind. Welche Bedeutung hatte da die Vogelart Kampfläufer?
Also ich habe mal einem übrigens bayerischen Naturfilmer über die Schulter gucken können. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Das muss so 1993 gewesen sein oder 92. Und bis dahin waren ja, habe ich eben schon gesagt, Tierfilmer so Helden für mich. Das waren so Lichtgestalten, unerreichbar. Und da konnte ich dann mal einem über die Schulter gucken. Wie gesagt, ich war ja während des Studiums auch schon mal auf Borneo und hatte da auch schon Orang-Utans gefilmt und dieser Tierfilmer rief mich dann an. Ich war total überfordert. Ich kannte den vom Namen. Und der hatte aber was in Deutschland gedreht, auch zu diesem Zeitpunkt. Und hatte gefragt, der wollte Kampfläufer an der Nordseeküste drehen. Und hatte mich gefragt, ob ich da nicht noch einen Standort kenne. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, es gibt noch ein kleiner Platz, wo die tatsächlich balzen. Und da bin ich dann mit dem hingefahren. Habe dort festgestellt, Lichtgestalt, ja schon, netter Kerl. Aber der kocht auch nur mit Wasser. der hat sich das auch selbst beigebracht und der kommt aus einem grünen Beruf, der war nämlich auch Biologe. Und da habe ich gedacht, ich studiere ja auch Biologie, mit Wasser kochen kann ich auch. Und wenn der sich das selbst beigebracht hat, wie die anderen übrigens auch, dann kann ich das ja auch mir selbst beibringen.
Und alle, die nicht genau wissen, wie ein Kampfläufer aussieht, das, die haben so eine imposante Halskrause, ne? Dann, genau. Dann hat man die, glaube ich, schon mal gesehen. Also
das genau, ist, das sind Vögel, muss man dazu
sagen. Ja, natürlich. Genau. Wenn ein Tier Läufer heißt, muss es ja mehr oder weniger ein Vogel sein. Mhm.
Ja, es gibt auch Tausendfüßer, die laufen auch. Tausendläufer.
So, Sie haben aber dann ja gar nicht abgewartet, bis Sie fertiger Biologe waren, sondern schon während der Diplomarbeit den ersten Filmauftrag gekriegt?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe dann ja während meines Studiums meinen Kollegen kennengelernt, Thoralf Grosbitz, mit dem ich seitdem alles zusammen mache. Wir haben uns an einem Lagerfeuer ganz romantisch auf einer Exkursion kennengelernt und der hatte ähnliche Pläne und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben gesagt, wir machen das, weil alleine hätte ich nicht den Mumm gehabt auch. Und damit hatte ich dann eben halt einen guten Ansprechpartner, der und wir haben uns gegenseitig Mut gemacht, dass wir das machen. Und wir haben alte NDR-Geräte gekauft, 16mm Kameras, mit denen wurden früher Tatorte gedreht und deshalb, Leute.
Aber trotzdem eine Investition erstmal für zwei Studenten, oder?
Das war eine totale Investition. Wir hatten eine Ausrüstung, die hat am Anfang, glaube ich, 40.000 Mark gekostet. Und das war natürlich sehr, sehr viel Geld für Studenten. Und wir haben das Geld uns aus allen möglichen Quellen, privaten Quellen, zusammengeschnorrt oder zusammengeborgt. Mhm. Aber dass da zwei Jungs sind, die unbedingt wollen, hat die Redaktion im NDR mitbekommen, der NDR Naturfilm. Und ich war mitten in der Diplomarbeit und dann bekamen wir einen Anruf, wollt ihr nicht? Und da waren wir total überfordert, das passte auch nicht. Und da sollten wir für eine Umweltreportage heimisches Wild drehen, also Rothirsche, Wildschweine und dergleichen mehr. Da ging es um den Konflikt zwischen Jagd und Naturschutz. Mhm. Und das wurde eigentlich mit einem NDR-Team gedreht.
Horst Stern fällt mir da ein, oder?
Genau, der ja. War es aber nicht. Ja. Genau, den gibt es natürlich auch. Die fand ich auch ganz toll, wobei... Genau, der hat ja mal was über einen Hirsch gemacht und auch über Spinnentiere und so. Aber die Filme habe ich gesehen, aber das hat sich bei mir nicht so eingeprägt wie Heinz Sielmann zum Beispiel, mhm. Komischerweise. Mhm.
Trotzdem sind Sie also zu zweit los?
Wir sind
mit
zu
viel
zweit
Geld,
los.
Aber wenig Ahnung.
Genau, wir hatten überhaupt keine Ahnung ja. Und waren überfordert, haben gesagt, oh Gott, hoffentlich schaffen wir das überhaupt. Sind dann los, 10 Wochen musste ich meine Diplomarbeit unterbrechen, waren im Wesentlichen so im Müritz-Nationalpark. Und kam dann mit den Aufnahmen zurück und die sind sehr gut angekommen. Und dann habe ich meine Diplomarbeit abgelegt, Thora war schon ein bisschen eher fertig. Und 2 Tage später saßen wir im Flieger nach Sri Lanka und wir haben unseren ersten 45-Minuten-Film fürs Abendprogramm gemacht.
Toll. Und seitdem einer nach dem anderen.
Ja.
Könnten Sie eine Tierart sagen, die am schwierigsten einzufangen war mit der Kamera?
Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Also es gibt eben halt so ein paar Sachen, die wirklich sehr schwer sind. Also wir haben zum Beispiel versucht, Unterwasseraufnahmen von Schnabeltieren zu machen in Australien. Und da hat Thoralf wirklich viele, viele Tage im Wasser gestanden, um diese Bilder zu machen. Und nach 10 Tagen sind da 2 Sekunden rausgekommen.
Ja.
Genau. Und also die Überwasseraufnahmen, die waren relativ schnell gemacht innerhalb von 2 Tagen, aber die Unterwasseraufnahmen nicht. Und ich weiß zum Beispiel, dass es auch, das klingt komisch, aber es ist sehr schwer, Eichhörnchen vor die Kamera zu kriegen, weil die sind immer auf der falschen Seite des Baumes, sind hoch oben, da ist die Perspektive schlecht, die hüpfen durch die Gegend, die sind ein bisschen unplanbar, es sei denn, man legt die Nüsse hin oder so, aber dann kriegt man auch nur so ein paar Szenen. Und was jetzt besonders schwer ist, weiß ich nicht. Das verdränge ich, glaube ich, auch. Es sind auf jeden Fall nicht Elefanten, also nicht so große Tiere. Die sind dann. Orang-Utans war auch ganz schön schwer, weil die muss man erstmal finden und dann sind die auch hoch in den Bäumen. Man muss mit denen versuchen, auf eine Ebene zu kommen und das ist eben halt auch manchmal nicht so einfach.
Schnabeltiere und Eichhörnchen. Das ist eine schöne, Millionen-Euro-Frage. Was haben Schnabeltiere und Eichhörnchen gemeint?
Ich müsste jetzt nachdenken, aber auch so Mäuse oder sowas. Das sind also so kleine huschende Tiere, sind wirklich schwer. Wir müssen immer die Schärfe ziehen. Es gibt ja bei uns keinen Autofokus und so. Und das
Schwere ist das eine. Das andere ist, es gibt ja auch nicht nur ungefährliche Tiere. Also Angstsituationen können da möglicherweise ja auch mal vorkommen.
Ja, also wir kommen ja den Tieren sehr nahe und da kommt man auch schon in manchmal ein bisschen in die Bredouille. Wir bringen uns da übrigens nicht hinein, das sage ich auch immer, sondern manchmal kommen wirklich die Tiere sehr nahe. Also die kommen dann aber zu uns. Ich kann mich an Situationen erinnern, wir haben mehrere Filme schon über Elefanten gemacht und wo die Elefanten wirklich auf Tuchfühlung quasi waren, wo wir mitten in riesigen Elefantenherden waren. In Botswana, da gibt es Filmaufnahmen von, da waren mehrere hundert Elefanten und wir waren auf einmal mittendrin und kamen nicht weg und die waren 5 Meter weit weg von uns. Und da muss man ganz ruhig bleiben. Man muss ruhig bleiben, die geben dann ihre Zeichen und man kann dann auch nichts mehr machen. Und man muss sich groß machen. Man
genau,
muss
Alltagstipp, bleiben. Bitte ein groß. Alltagstipp. Was mache ich, wenn ich in eine Elefantenherde nachher
gehe? Man stellt sich auf, redet ruhig auf die Tiere ein und hebt seinen Arm in deren Richtung. Also das habe ich gemacht, da gibt es auch Filmaufnahmen von. Mhm. Aber ich glaube, das Gefährliche an der Tierfilmerei ist mehr so der Autoverkehr, weil wir müssen große Strecken zurücklegen, teilweise dann auch in wilden Gegenden, wie gesagt in Namibia, in Botswana oder in Australien, im Outback. Und die Malaria-Mücke ist ein gefährliches Tier. Aber es sind eigentlich nicht so die Schlangen oder sowas, von denen man...
Wobei ich mir habe sagen lassen, dass die mit der zweitgiftigsten Schlange der Welt durchaus auch Erfahrungen
haben. Die hatte ich mal in meinem Schoß drin, genau. Ist auch so eine Geschichte. Aber da, ich weiß gar nicht, ob das so gefährlich war. Genau, wir haben die zweitgiftigste Schlange der Welt gedreht. Ich habe versucht, aus tiefer Position Bilder von der zu machen. Die war sehr nah. Und ich habe da an so einem sogenannten Babystativ gesessen, mit einer Kamera oben drauf, im Schneidersitz oder in der Hocke. Und war der einzige Schatten. Und es wurde immer wärmer. Und dann ist diese Schlange bei mir in den Schoß gekrochen. Ich habe aber sofort gemerkt, weil sonst wäre sie nicht zu mir gekommen, dass die im Grunde genommen von mir nichts will, sondern die wollte nur meinen Schatten haben. Meine Sorge war, dass sie in mein Hosenbein kriecht. Mhm. Und Thoraf, glaube ich, der war nervöser als ich. Der stand so ein paar Meter neben mir und der hat die dann da, es hat aber wirklich viele Minuten gedauert, hat die dann da irgendwie versucht so rauszubuxieren.
Das heißt, bei der Schlange stellen sie sich nicht auf und wedeln mit den Händen?
Nein, da muss man ganz ruhig sitzen bleiben. Und ich habe da, ehrlich gesagt, auch gar nicht so große Bedenken. Ne? Hätte man vielleicht haben müssen, aber ich glaube gar nicht, weil die wollte nichts von mir. Man muss einfach sehen, dass man dann ruhig bleibt und dass das Tier sich nicht erschreckt. Denn wenn was passiert wäre, dann wäre es nur gewesen, weil das Tier sich erschrocken hätte.
Wie heißt die zweitgiftigste Schlange der Welt mit Vornamen?
Eastern Brown Snake oder östliche Braunschlange.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Jens Westphalen, Tierfilmer und Biologe.
Orang-Utans, so nah wie nie, heute Abend 20.15 Uhr im Ersten voraussichtlich, vielleicht noch einem Brennpunkt, wir werden es abwarten, auf alle Fälle auch in der ARD-Mediathek zu sehen, und gemacht hat den Film unser Gesprächspartner heute, Jens Westphalen. Wie entsteht so ein Film? Also das erzählt eine Mutter-Tochter-Geschichte von zwei wildlebenden Affen, Sati und Hian in Borneo. Wie geht das? Also kannten Sie die erst und haben dann den Stoff als Film angeboten oder war es umgekehrt?
Und es war umgekehrt und es war auch nicht geplant, dass wir diese beiden Tiere so finden oder nehmen. Also es war eigentlich gar nicht so eine Mutter-Kind-Beziehung geplant. Wir sind wir haben mal für National Geographic, haben wir vorher schon mal auf Borneo gedreht, ein paar Jahre vorher. Und da spielten Orang-Utans auch schon eine Rolle und wir hatten uns überlegt, dass man doch da mal eine große Doku nur über diese Tiere machen könnte, weil es gab tatsächlich nicht viel über freilebende Orang-Utans bisher. Und da haben wir das dem NDR Naturfilm vorgeschlagen und nach einer gewissen Zeit gab es dann auch das Go. Also wir fahren auch nie los und drehen auf den blauen Dunst hinaus, sondern wir haben immer einen Auftrag. Wir fassen die Kamera eigentlich nicht ohne Auftrag an. Und dann sind wir hingefahren, haben, wie gesagt, ein Drehbuch geschrieben, wo aber nicht unbedingt drin stand, um was für ein Tier es sich handelt, was wir da porträtieren wollen. Aber wir hatten schon die Idee, eben halt einem Tier näher über die Schulter zu gucken. Und dann haben wir eben halt dieses Sati, dieses Weibchen mit ihrem Jungen kennengelernt oder gefunden. Da haben uns Ranger drauf hingewiesen. Und die stand ein bisschen unter Beobachtung sozusagen und war auch deshalb relativ zutraulich. Und mit der haben wir dann eben halt, haben uns dazu entschieden, die als Protagonistin zu nehmen. Während der Dreharbeiten aber erst.
Klar, weil das kann man ja auch, ich meine, was haben Sie gemacht bei der Schnabeltiergeschichte? Den Film mussten Sie zurückgeben, weil war ein Auftrag, mache ich einen Film über Schnabeltiere, war keine da.
Nein, das war nicht ein Film über Schnabeltiere und das war eine fünfteilige Serie über Australien, die auch gut angekommen war. Und da spielten Schnabeltiere eine Rolle und die haben wir auch reingenommen, aber eben halt die Unterwasseraufnahmen, die waren dann nicht so üppig.
Okay, also und in dem Fall aber gab es die Orang-Utans auch,
genau.
Wenn der Auftrag eben von vornherein so da war. Und so nah wie nie heißt der Film auch zu Recht, weil es wohl solche Aufnahmen von diesen Tieren bis jetzt wohl nicht gegeben hat. Wie sind die gelungen?
Die sind unter anderem mit Drohnen gelungen. Also Thoralf fliegt bei uns immer die Drohne und der hat sich da wirklich als Drohnenflugmeister im Regenwald erwiesen, denn es ist sehr, sehr schwer, mit den Tieren auf Augenhöhe zu kommen. Der muss quasi durch die verschiedenen Etagen an dünnen Ästen vorbei, sich hoch in die Baumwipfel winden mit der Drohne. Das ist ja so ein Labyrinth quasi, durch das er sich da bewegen muss. Ich habe immer von unten mit dem Fernglas geguckt und ihn navigiert sozusagen. Er hat immer nur auf sein Display geguckt von der Drohne. Und das Erstaunliche war, dass die Orang-Utans überhaupt keine Scheu vor der Drohne hatten. Und wir sehr, sehr nah an die rankamen und unter anderem eben halt die bei ganz natürlichem Verhalten filmen konnten, wie zum Beispiel beim Schlafnestbau. Die bauen sich jede Nacht ein neues Bettchen, ein Himmelbett quasi.
Wie klein sind diese Drohnen, die Sie da verwenden?
Ja, wie klein sind die? Vergleich, also wie eine normale Kamera, also nicht so klein, so 30 Zentimeter im Durchmesser ungefähr.
Schon?
Ja, 30, 40 Zentimeter, ja, genau.
Und gibt es eine Erklärung, warum die Tiere nicht stören? Also wenn bei mir irgendwo eine Drohne drüber fliegt, dann werde ich wahnsinnig, allein schon vom Geräusch.
Ja, weil sie wissen, was eine Drohne bedeutet. Das wissen die Tiere natürlich nicht. Nee, die sind dann eher neugierig gewesen, aber das hängt auch von der Art ab. Also wir haben auch schon versucht, Tiere zu filmen, bei denen das gar nicht geht. Und dann brechen wir auch sofort ab. Wir wollen natürliches Verhalten und keine verängstigten Tiere filmen. Wir haben zum Beispiel auch versucht, dort auf Borneo Gibbons zu filmen mit der Drohne. Und die konnten das überhaupt nicht ab, haben wir sofort abgebrochen. Das haben wir gemerkt. Die Orang-Utans hingegen, die sind eher neugierig. Da hatte Thoralf eher das Problem, dass er aufpassen musste, dass die nicht die Drohne greifen. Also die sind dann teilweise wirklich auf den Ästen der Drohne entgegengekommen. Mhm. Und wir waren ja sehr nah dann teilweise. Und die insbesondere so vorwitzige jungen Orang-Utans haben dann versucht, nach der Drohne zu greifen. Also das war eher so das Problem.
Ja, wer weiß, wie so eine Drohne schmeckt, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das wissen die schon, dass es nichts Essbares ist. Aber wie gesagt, die sind ja nicht dumm. Aber die sind dann neugierig eben halt. Also erstaunlich. Wussten wir vorher auch nicht. Und es sind aber eben halt nur vielleicht so 20%, wenn überhaupt, mit der Drohne entstanden in diesem Film. Das meiste haben wir dann eben halt doch mit der großen Kamera gemacht, vom Boden aus. Und manchmal hatten wir so bewegtes Relief, also Berg und Tal, wo wir mit den Tieren auch auf ein Niveau kamen, sodass wir mit denen auch auf Augenhöhe waren. Beziehungsweise oft hatten wir auch das große Glück, dass insbesondere auch unser Weibchen mit dem Jungtier sich in tiefere Etagen bewegt hat. Auch wahrscheinlich aus Neugierde, obwohl sie uns dann auch gar nicht so richtig beachtet hat nachher mehr. Aber so, dass wir eben halt nicht immer nur so ganz schräg nach oben filmen konnten.
Und haben dabei gerade auch auf dem Boden tatsächlich auch biologische Neuentdeckungen gemacht. Die Geschichte mit den Werkzeugen, das wusste man so wohl nicht.
Das kann man so sagen, genau. Also bei manchen Menschenaffen insbesondere ist ja Werkzeug Benutzung durchaus bekannt, zum Beispiel bei Schimpansen. Bei Orang-Utans gibt es das nicht so. Und wenn überhaupt, dann mehr so beim Sumatra-Orang-Utan. Es gibt ja auch auf Sumatra gibt's zwei Orang-Utan-Arten. Die benutzen öfter mal Werkzeug. Bei Borneo-Orang-Utans wird das seltener beobachtet. Und was wir gesehen oder gefilmt haben, war eben halt, dass unser Weibchen auf den Boden gegangen ist und dort den Boden frei gemacht hat, mit ihrer Hand vom Laub befreit hat. Und dann hat sie einen Stock genommen und hat den Boden gelockert und sich die Erde ins Gesicht geschmiert. Und also diese gelockerte Erde. Und das hat sie mehrfach getan. Also wie gesagt, das haben wir auch gefilmt. Mhm. Und das habe ich verschiedensten Leuten geschickt, also Wissenschaftlern, und keiner konnte sich darauf einen Reim machen. Und es war, also das Interessante ist, das war auf jeden Fall zweckorientiert. Das Tier ist so runtergekommen und hatte irgendeinen Plan. Das zeigt eben halt auch die hohe Intelligenz dieser Tiere. Und hat, wie gesagt, den Boden gelockert und sich das Zeug ins Gesicht geschmiert. Und das ist wahrscheinlich eine kosmetische oder eine medizinische Anwendung. Was das eigentlich bedeutet, kann keiner sagen. Das wurde noch nie beobachtet, auch vor Ort eben halt nicht. Das hat noch nie einer gesehen.
Toll, also das sind dann wirkliche Entdeckungen, die man dann auch noch macht.
Genau, das ist bei Tierfilmern, die ja viel Zeit im Gelände verbringen, oftmals der Fall. Und das Erstaunliche ist eigentlich, dass man da wirklich das Gefühl hat, dass man es mit einem sehr nahen Verwandten zu tun hat und dass man in so längst vergangene Erdepochen guckt und Zeuge der Menschwerdung wird.
Wie viel ist viel Zeit? Also heute Abend, das sind 45 Minuten, die in der ARD laufen. Insgesamt haben Sie, glaube ich, einen Zweiteiler gemacht.
Genau.
Und wie lange mussten Sie drehen, um diesen Film zusammenzukriegen?
Wir haben insgesamt 6 Monate gedreht, 2x3 Monate. Wir waren 2x90 Tage dort. Und was übrigens gar nicht so lange ist, also wir hatten schon längere Dreharbeiten für einen Film. Mit den Orang-Utans lief es erstaunlich gut. Also das muss man einfach mal so sehen. Insbesondere beim zweiten Dreh haben wir Dinge bekommen, von denen wir nicht geträumt hätten.
Und am Ende aber trotzdem muss man auch vor allen Dingen viel wegwerfen, ne? Also ob nun 45 oder 245 Minuten übrig bleiben.
Das wird ja nicht weggeschmissen, das Material ist ja gut. Die Leute denken immer, man hat ihm halt, das ist das Beste, was in so einen Film reinkommt, aber das stimmt gar nicht. Es ist immer das drin, was am besten passt. Und das andere Material ist ja auch gut, das landet dann im Archiv und wird dann anderweitig vermarktet. Allerdings nicht von uns.
Heute Abend eben hoffentlich zu sehen. Auch sehr eindringlich in dem Film die Bilder, in denen man sieht, wie bedroht der Lebensraum ist, dieser freilebenden Orang-Utans durch Palmölplantagen, durch riesige. Ich habe bei diesen Naturdokus immer so den Eindruck, man muss sich entscheiden, wahrscheinlich als Filmemacher mache ich einen Feel-Good-Film, also wo alles toll ist und Mutter und Kind, Orang-Utan-Gruppe irgendwie toll zu beobachten sind, oder verderbe ich den Zuschauern die Laune dadurch, dass ich eine Zerstörungsdoku mache, die ich vermutlich überall machen kann bei Tieren. Wie ist Ihr Weg?
Also bis vor ein paar Jahren war es tatsächlich so, dass diese aufwendigeren Naturdokus, dass es eigentlich so viel Gutfilme waren, wo man den Eindruck hatte, man lebt in einer heilen Welt. Als wir mal 2015, glaube ich, war es, für National Geographic auf Borneo gedreht haben, da haben wir weder links noch rechts geschwenkt und am Ende ist dann ein Dreiteil aber rausgekommen, wo man das Gefühl hat, da haben wir, wie gesagt, keinen Einfluss drauf, dass das eine Rieseninsel ist, unberührt, grünes Paradies. Ein richtiger Dschungel. Und da haben wir uns geschworen, Thoralf und ich, sowas wollen wir eigentlich nicht mehr machen, weil das ist nicht die Wahrheit. Und inzwischen hat sich auch das Bild so ein bisschen geändert. Im Naturfilm hat das eben halt wieder Einzug genommen, dass man auf Probleme hinweist, wenn denn welche da sind. Und die sind ja fast überall vorhanden. Und tatsächlich ist es so bei den Orang-Utans, dass es eben halt ja auch diese letzten Naturräume, die waren ja auch, das sind ja Perlen und die waren ja umso bedeutender, wenn man eben halt auch zeigt, was links und rechts los ist. Und auf Borneo ist das sehr, sehr extrem, weil der Wald ist wirklich so dermaßen geschrumpft, es ist fast alles nur noch Palmölplantage. Man fährt von morgens bis abends durch eine riesen Palmölplantage gefühlt und ab und zu kommt man dann eben halt mal in kleine Waldgebiete ran und das sind eben halt dann Perlen. Und dort leben dann, also es gibt auch noch große Waldgebiete im Zentrum von Borneo, aber da leben dann eben halt die letzten Orang-Utans, das sind schätzungsweise noch so knapp 50.000 auf Borneo, niemand weiß das so genau. Und Borneo ist doppelt so groß wie Deutschland ungefähr und dann sind 50.000 schon nicht viele Tiere. Und die leben eben halt auch alle sehr isoliert voneinander, so verinselt. Und das ist auch dramatisch für die Population, weil da kaum noch Austausch stattfindet.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Jens Westphalen hat noch nie gearbeitet.
Wie jetzt?
Naja, ich habe ja noch nie gearbeitet. Das, was ich mache, das macht mir ja Spaß. Wobei dieses Thema Work-Life-Balance finde ich immer so ein bisschen seltsam, weil das scheint ja so ein Widerspruch zu sein. Arbeiten und leben finde ich nicht. Ich habe immer das große Glück, dass ich meine Leidenschaft leben kann und mir das unglaublich Spaß macht, was ich da so tue. Und deshalb habe ich nicht das Gefühl zu arbeiten.
Aber stundenlanges Warten bei Wind und Wetter auf irgendeine Tier-Action, die dann im Zweifel gar nicht passiert?
Ja, das ist so wie Angeln. Ne? Die Angler, die sitzen ja auch den ganzen Tag draußen und vielleicht beißt mal einer an. So ähnlich ist es bei uns auch. Nein, aber das Tolle ist eben halt, dass unsere Arbeit wirklich sehr vielfältig ist. Bei den Orang-Utan zum Beispiel mussten wir den Tieren von morgens bis abends mit der schweren Kameraausrüstung durch den Wald folgen. Manchmal ist es aber eben halt auch so, dass man einfach auf einer Wurzel sitzt oder im Tarnzelt oder auch im Baum und tagelang wartet, Löcher in die Luft starrt. Das kann ich aber ganz gut. Da kommt man ja auch auf Gedanken, man lässt so Gedanken hin und her ziehen. Ich mag Müßiggang eigentlich ganz gerne und das Warten, diese Situation des Wartens finde ich total entspannt und auch gut. Und dann ist es eben halt auch wieder aufregend, wenn dann das Tier endlich kommt, was man vor die Kamera haben will. Und dann denkt man, oh Gott, schaffe ich das? Stimmt die Belichtung? Stimmt die Schärfe? Läuft das alles gut? Wenn man eben halt nur eine Chance hat. Und man weiß ja auch nicht dann, wie verhalten sich die Tiere, wenn man sie vor der Kamera hat.
Aber sie laufen den Tieren ja auch nicht nur hinterher. Ich fand eine Stelle tatsächlich in diesem Film, Erlebnis Erde, Orang-Utan, so nah wie nie, so beeindruckend, wo ein Bär vorbeigekommen ist und man denkt sich, na, da kommt halt zufällig ein Bär vorbei, das passiert in Borneo schon mal, den filmen sie dann halt mit. Aber dann plötzlich filmen sie diesen Bären aus einem Bienenstock heraus, wo er dann hingeht, um den Honig zu holen.
Genau, aber
das müssen Sie ja gewusst haben, dass der da hingeht, sonst hätten Sie die Kamera da nicht hingebaut.
Da haben wir in die Trickkiste gegriffen. Also das Ding war, ja, wir haben den Bär gefilmt, oben im Baum, wie er da ein Bienennest plündert. Und das Gute ist, dass es Leute gibt auf Borneo, also die ganzen kleinen Bauern, die halten diese Bienen in großen Bambusrohren. Die sind so armdick und einen Meter lang ungefähr. Und da haben wir uns überlegt, wir müssen diese Bilder eigentlich ein bisschen interessanter machen und auch gucken, dass was da tatsächlich passiert. Und dann haben wir uns so einen Bambusstock also Bienenstock im Bambusrohr gekauft und haben den vorne und hinten aufgesägt, das kann man machen, beziehungsweise vorne ernten die Leute ja auch den Honig und haben das dann platziert in dem Revier von diesem Bären und haben da tagelang allerdings gewartet, dass der da rangeht. Und dann, also wir hatten hinten eine kleine Kamera reingeschoben, sodass man aus dem Bienenstock heraus den Bären filmen konnte. Mhm. Und dann haben wir eben halt gewartet auf den Bären. Das war eine andere Situation, das wurde dann zusammengeschnitten. Und die Tierfilmer, die greifen ja öfter mal in die Trickkiste. Das passiert aber erstens, um vielleicht freilebende Tiere nicht zu gefährden, ne? Oder eben halt, um Dinge zu zeigen, die normalerweise dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Dass man zum Beispiel, wenn man Maulwürfe unter der Erde filmen will, dann passiert das in einem Set. Das kann man ja nicht in freier Wildbahn drehen und dann würde man dann eben halt künstliche Gänge bauen mit einem Maulwurf, um das vor die Kamera zu kriegen. Also manchmal wird da auch in die Trickkiste gegriffen, aber ich finde das total legitim, weil sonst könnte man Dinge einfach nicht zeigen und vor allen Dingen gefährdet das dann nicht freilebende Tiere.
Und oftmals. Es müssen ja auch nicht immer Orang-Utans sein. Sie haben ja auch Seeschwalben auf Sylt schon gefilmt oder einen Film über Spatzen in Berlin haben Sie auch schon gemacht.
Ja, einer meiner Lieblingsfilme, genau.
Spatzen in Berlin?
Ja, finde ich super.
Also dabei gehören die doch, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, zu den Tieren, die am schwierigsten zu filmen sind.
Genau, da haben wir auch lange dran gesessen. Das hat fast ein Jahr gedauert. Aber da hatten wir tatsächlich ein richtiges Drehbuch, weil wir auch einen Protagonisten hatten, einen Zoowärter, der eben halt einen kleinen Spatzen gefunden hat und ihn aufgezogen hat. Und gleichzeitig haben wir eben halt die freilebenden Spatzen gefilmt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist, finde ich, ein sehr anrührender Film. Der hat aber auch wirklich viel Zeit und Geduld benötigt.
Mhm. Und meistens ist es dann doch noch ein bisschen weiter weg als Berlin oder Sylt. Also viel Australien haben Sie schon erzählt, Afrika natürlich.
Ja.
Wochenende daheim geht vermutlich dann eher nicht, oder?
Doch, klar. Aber für unsere Familien, denen wir sehr dankbar sind, dass sie das alles mittragen, ist es teilweise wirklich einfacher, wenn wir monatelang am Stück weg sind, weil dann ist es planbar. Und die Filme, die wir hier vor der Haustür drehen, wir haben sogar mal einen Film über Tiere in der Stadt in Hamburg gedreht oder eben halt einen Film für die ARD über Nordfriesland. Und dann ist immer das große Problem, dann fragen die Frauen oder die Familien, die Kinder fragen danach, ja, wann seid ihr mal wieder zu Hause und seid ihr dann und dann da, weil dann hat der und der Geburtstag. Und dann kann man sagen, ja, mal wissen wir noch nicht so genau, hängt vom Wetter ab und von den Zugvögeln, mal gucken, wann die kommen. Dann ist man nicht wirklich greifbar und das ist nervig für die einfach.
So sind sie planbar weg. Wie viel sind sie so planbar weg?
So die Hälfte des Jahres ungefähr sind wir weg. Und Thoralf und ich, wir haben uns aber mal geschworen, nie länger als 3 Monate am Stück, weil wir brauchen halt auch Abstand voneinander. Das können wir den Familien nicht antun länger und vor allen Dingen können wir es uns auch nicht antun, weil dann liegen unsere Nerven blank und dann brauchen wir Abstand voneinander.
Das ist ja auch eine ganz besondere Symbiose dann sehr wahrscheinlich. Also wenn man so viele Stunden gemeinsam dann rumsitzt und wartet auf Schnabeltiere oder wer auch immer da vorbeikommt, dann seid ihr ja auch in einer Art Beziehung, oder?
Ja, in guten und in schlechten Tagen. Ne? Also wir standen auch schon kurz vor der Trennung, schon des Öfteren, aber haben uns auch immer wieder zusammengerauft, weil wir beide wissen, was wir voneinander haben und dass wir uns aufeinander verlassen können. Und das Gute ist bei Thoralf und mir, dass wir eben halt uns nicht irgendwas beweisen müssen, sondern wir sind ja manchmal wirklich sehen wochenlang niemand anders. Also ich habe mit Thoralf mal 5 Monate im Zelt gewohnt, da waren wir tatsächlich immer einem Stück 5 Monate weg und der nächste Nachbar war 180 Kilometer weit weg, das war im Zentrum von Australien. Mit dem kann ich dann eben halt in solchen Situationen auch wirklich stundenlang schweigen. Ich muss mit dem nicht reden und das ist dann kein peinliches Schweigen, das ist gut und wir verstehen uns dann auch ohne Worte quasi.
Und das Familienleben ist auch darauf eingerichtet, dass es so funktioniert. Von vornherein ja wahrscheinlich so geplant und klar, dass so war.
Genau.
Gefühlt fast 50 Tierfilme müssen es sein, die Sie gemacht haben. Haben Sie danach jetzt noch ein Lieblingstier oder haben Sie eins als Liebling verloren durch die Filmerei, weil Sie es genauer kennengelernt haben?
Nee, also verloren eigentlich nicht. Und Lieblingstiere, nee, kann ich auch nicht sagen. Also ich glaube, weil die jetzt uns so nahe waren, auch zeitlich, finde ich Orang-Utans ganz toll. Elefanten haben uns super fasziniert. Aber wir haben jetzt ja auch gerade 2 Filme noch, die postproduziert werden, die geschnitten werden. Und das eine ist einer über Erdmännchen. Und die sind ja zuckersüß. Also denen sind wir auch sehr, sehr nahe gekommen. Und einen über die letzten Wüstenelefanten in Namibia. Von denen gibt es noch ungefähr 150 Stück. Und die werden gerade geschnitten, diese beiden Filme. Aber die Erdmännchen sind auch klasse.
Die Erdmännchen ist dann sowas wie Maulwurf, oder?
Nee, das sind ist schwer zu vergleichen. Also eher so wie Mangusten, das klingt aber so ein bisschen negativ.
Mangusten.
Hörnchen, sie gehören aber nicht zu den Hörnchen. Also das sind so aufrecht.
Aber sind unterirdisch auch unterwegs, oder?
Ja, die haben so Schlafbauten, in denen sie schlafen. Aber ansonsten, die leben in der Kalahari, streuen durch die Kalahari in so kleinen Familienverbänden, sind unglaublich süß, machen immer Männchen, deshalb heißen sie Erdmännchen. Und es gibt immer einen Wächter, der immer aufpasst und die jagen Skorpione und Schlangen und dergleichen. Also sind eigentlich sind keine Vegetarier. Und mit denen haben wir tolle Geschichten erlebt und sind denen wirklich nahe gekommen. Also wir waren nachher Teil der Erdmännchengruppe und konnten uns neben die liegen.
Aber sie haben keins mitgenommen aus der Karte.
Auf keinen Fall. Aber die sind auch über uns rumgeturnt. Das ist wirklich erstaunlich. Haben Toll. Uns teilweise so als Aussichtsguck benutzt.
Also das war der Ausblick auf die Erdmännchen. Erstmal machen wir heute Abend hoffentlich um 20.15 Uhr im Ersten den Ausblick auf die Orang-Utans. So nah wie nie in der Reihe Erlebnis Erde. Und auf die Erdmännchen bin ich auch schon gespannt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Zeit, Jens Westphal.
Gerne. Jederzeit wieder.